Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Liebe Freunde von Radio Gloria, wie steht es mit Ihrem Selbstwert? Die Realität zeigt, dass viele Menschen noch nie erfahren haben, dass sie bedingungslos geliebt, gewollt und wertgeschätzt werden. Und dies einfach wegen ihres Selbstwillens. Aber wieso? Wir bekommen doch so starken Zuspruch von David im Psalm 139, Vers 13 bis 14. Du selbst hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau. Wunderbar sind deine Werke. Was verstehen wir unter dem Selbstwert? Wie entsteht ein niedriger Selbstwert? Kann ich trotz Verletzungen und Enttäuschungen einen gesunden Wert meines Selbst erfahren? Diesen Fragen geht unsere Gastreferentin, Frau Dr. Anna Beraldi, nach. Eingangs möchte ich Frau Dr. Beraldi vorstellen. Frau Dr. Anna Beraldi hat Psychologie mit Schwerpunkt Neuropsychologie in Straßburg und Chambéry studiert und abgeschlossen. Seit 2014 ist sie als approbierte Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie tätig. Und nun begrüße ich Frau Dr. Beraldi ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Gedanken zum Thema Selbstwert verstehen. Guten Tag, Frau Dr. Beraldi.
Vielen Dank, Frau Marti, für die freundlichen Einführungsworte. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf und möchte alle Zuhörer von Radio Gloria auch ganz herzlich grüßen. Ein herzliches Grüß Gott aus München.
Frau Beraldi, welche Erfahrungen haben Sie persönlich in Bezug auf den Selbstwert gemacht?
Ja, Frau Marti, Sie fragen mich nach meinen Erfahrungen in Bezug auf den Selbstwert. Ich vermute, dass ich, was mich persönlich betrifft, sehr wahrscheinlich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht habe wie viele. Nämlich, dass es mit dem Selbstwert nicht immer so gut stand, dass ich auch eine Weiterentwicklung im Laufe des Lebens des Selbstwerts beobachtet habe, dass ich auch Selbstwertkrisen erlebt habe. Und dass ich auch merke, dass der Selbstwert nicht in allen Lebensbereichen gleich gut ausgeprägt ist, sondern dass es da auch Unterschiede gibt, je nach Bereich, je nach mit welchen Menschen man zusammen ist, dass sich da der Selbstwert auch unterschiedlich anfühlen kann. Und als Therapeutin merke ich, mache ich schon die Erfahrung, dass die Patienten, die aufgrund einer psychischen Erkrankung, aufgrund von psychischen Symptomen eine Therapie aufsuchen, doch relativ häufig auch den Wunsch äußern, an ihrem Selbstwert zu arbeiten, weil sie ihren Selbstwert verbessern wollen. Der Selbstwert ist ein Lebensthema. Zum einen betrifft er jeden von uns und er begleitet uns vom ersten Tag unseres Lebens bis zu unserem letzten. Denn er entsteht ab dem ersten Tag. Ab dem ersten Lebenstag, nämlich durch das Verhalten der Bezugsperson, der Erwachsenen mit dem Neugeborenen. Und man kann sich vorstellen, dass der Selbstwert wie eine Brille, wie ein Wahrnehmungsfilter funktioniert, der die Sicht auf uns, also auf die eigene Person, auf die anderen und auf die Welt ein Leben lang beeinflusst, ein Leben lang färbt. Und das bedeutet also, dass der Selbstwert maßgeblich unser Denken, unser Fühlen beeinflusst und folglich unser Verhalten mir selbst gegenüber und den anderen gegenüber. Und das zeigen sehr schön Studien, zum Beispiel mit Menschen, die drogenabhängig sind, dass Drogenabhängige mit einem besseren Selbstwert deutlich seltener ihre Nadel teilen als Drogenabhängige, die einen niedrigen Selbstwert haben. Und eine andere Studie zeigt, dass Menschen mit einem besseren Selbstwert signifikant häufiger sich die Zähne putzen als Menschen mit einem niedrigen Selbstwert. Und ich finde, das sind zwei sehr schöne Beispiele, die zeigen, wie der Selbstwert unser Verhalten in ganz alltäglichen Dingen beeinflusst. Nämlich, wenn ich es mir wert bin, dann gehe ich mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit viel besser um, dann ist mir das viel wichtiger, dann trage ich viel mehr Sorge darum, als wenn ich mir es nicht wert bin, wenn ich einen niedrigen, brüchigen Selbstwert habe. Das finde ich sehr schön, die Relevanz des Selbstwertes in ganz alltäglichen Dingen zu sehen.
Nun freuen wir uns auf Ihr Referat, Frau Dr. Beraldi.
Was verstehen wir unter Selbstwert? Im engen Sinne ist der Selbstwert der Wert, den wir uns selber zuschreiben. Also im Grunde ist der Selbstwert die Antwort auf die Frage, mag ich mich? Kann ich zu mir sagen, ich bin okay? Das ist also ein kognitiver Prozess, ist eine Bewertung. Ich schreibe mir einen Wert zu. Das bedeutet nicht, dass wenn ich also mich okay finde, sage, ja, ich bin okay, ich mag mich. Das bedeutet nicht, dass alles an mir gut ist. Das bedeutet nicht, dass ich keine Fehler hätte. Das bedeutet nicht, dass ich nicht Entwicklungspotenzial hätte. Aber das bedeutet so diese Grundhaltung, sich zu mögen, sich zu akzeptieren, sich zu bejahen. Und das ist immer etwas sehr Subjektives. Wir wissen, wir können den Wert eines Menschen nicht an objektiven Werten festmachen. Also der Wert eines Menschen hängt nicht davon ab, weder von seinen Fähigkeiten noch von seinen Eigenschaften und schon gar nicht von seinem Besitz, von seinem Reichtum. Im Grunde ist der Selbstwert das Ergebnis von wie die ersten Bezugspersonen mit uns als Baby umgegangen sind. Also die Art und Weise, wie die in der Regel die Eltern, der Mutter, der Vater mit dem Baby, mit dem Neugeborenen umgehen, das zeigt sich im Selbstwert. Also im Grunde sagt der Selbstwert viel mehr etwas darüber aus, wie die Eltern, die Bezugspersonen drauf waren, als der Betroffene das Kind war, Baby war. Auf diese Zeit, nämlich der Interaktion von Bezugspersonen mit dem Kleinkind, komme ich nachher nochmal darauf zurück, nämlich im Zusammenhang mit dem Begriff des gespiegelten Selbstwertes. Jetzt möchte ich zu Beginn doch nochmal auf die Eigenschaften, auf die Begrifflichkeiten eingehen, denn es gibt mehrere Begriffe, die um den Begriff des Selbstwerts kreisen, aber doch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also wenn der Selbstwert im engeren Sinne ein Bewertungsprozess ist, nämlich den Wert, den ich mir selber zuschreibe, fokussiert der Begriff des Selbstwertsgefühl die emotionale Ebene. Also das ist im Grunde das Gefühl oder die Gefühle, die angesichts meiner Selbstbewertung entstehen, die Gefühle, die ich erlebe angesichts meiner Selbstbewertung. Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, diese Begriffe werden häufig synonym verwendet, bedeuten aber im engeren Sinne Unterschiedliches. Selbstsicherheit verwenden wir eher so im sozialen Bereich. Wie sicher fühle ich mich? Wie selbstsicher fühle ich mich im sozialen Kontakt, in sozialen Situationen? Und das Selbstbewusstsein ist im Grunde die Fähigkeit, sich selbst als eigene Person wahrzunehmen. Der Begriff des Selbstvertrauens hängt auch eng damit zusammen und bezeichnet das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Also erlebe ich mich selbst, wir bezeichnen es als selbstwirksam, dass ich etwas bewirken kann, dass mein eigenes Verhalten auf die Welt einwirken kann und etwas bewirkt. Selbstliebe und Selbstmitgefühl, das ist wiederum mehr die emotionale Ebene und spiegelt die positive Haltung der eigenen Person gegenüber. Und das setzt voraus die Selbstakzeptanz. Das ist wieder mehr ein kognitiver Prozess, nämlich das ist eine akzeptierende Haltung der eigenen Person gegenüber. Ne? Nehme ich mich so an, wie ich bin, mit allem, was ich an mir mag und was ich nicht an mir mag, mit allem, was ich kann, also wo meine Stärken drin liegen und wo meine Schwächen sind. Also bejahe ich mich, akzeptiere ich mich. Und das ist die Voraussetzung, damit ich für mich Mitgefühl haben kann. Und der nächste Schritt wäre die Selbstliebe, mich selber lieben kann. Diese Begriffe hängen zusammen, werden häufig synonym verwendet, fokussieren aber unterschiedliche Aspekte, die die eigene Person betreffen. Ich sprach vorhin vom gespiegelten Selbstwert. Damit meinen wir die Art und Weise, wie die Bezugspersonen in unserer frühen Kindheit auf uns reagiert haben. Also es ist im Grunde, ein Kind sieht sich im Spiegel der Bezugsperson, also im Spiegel des Verhaltens der Bezugsperson. Also ganz konkret, wenn Mama und Papa sich freuen, das Kind anlächeln, es in den Arm nehmen, es schaukeln, mit dem Kind spielen, es tragen, positive Gefühle, Verhaltensweisen zeigen, dann nimmt das Kind wahr, ich bin willkommen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, Mama und Papa freuen sich. Und das macht natürlich was mit dem Kind, weil es bezieht es auf sich. Das heißt, ah, ich bin okay, ich bin geliebt. Und genauso in der anderen Richtung, wenn Mama und Papa vielleicht aufgrund eigener Erkrankungen, aufgrund beruflicher, sozialer Probleme überfordert sind, gestresst sind, emotional nicht zugänglich, weil sie vielleicht depressiv sind, das bezieht das Kind auf sich. Das Kind kann ja nicht reflektieren und erkennen, ah, Papa ist überfordert, weil er Probleme hat auf der Arbeit, Mama ist so abwesend, weil sie depressiv ist. Sondern das Kind denkt unbewusst, weil es kann ja noch nicht denken, aber unbewusst nimmt es wahr, es hat was mit mir zu tun, es muss etwas mit mir zu tun haben. Das Kind übernimmt schon sehr früh, und alle, die Eltern sind, haben das beobachtet, ein Kind übernimmt schon sehr früh Verantwortung für die Interaktion, weil ein Kind ist ja darauf, ist davon abhängig, dass die Beziehung zu Mama und Papa funktioniert. Es ist ja auf allen Ebenen abhängig, materiell, physisch, emotional ist ein Kind sehr lange abhängig von den Eltern. Und deshalb wird ein Kind alles dafür tun, dass diese Beziehung funktioniert. Ja, und deshalb übernimmt ein Kind sehr früh Verantwortung, dass diese Beziehung funktioniert. Ein Kind kann nicht erkennen, dass, wenn es nicht funktioniert, dass es mit den Erwachsenen zu tun hat, dass die Erwachsenen aufgrund bestimmter Umstände nicht so die Rolle übernehmen können, wie es das Kind bräuchte, sondern das Kind, weil es eben existenziell davon abhängig ist, tut alles daran, damit es funktioniert. Diese Realität spiegelt sich im Modell von Deci und Ryan wider. Dieses Modell nennt sich Selbstbestimmungstheorie und besagt, dass der Selbstwert im Grunde ein Ergebnis ist von den Erfahrungen mit der Befriedigung oder der Versorgung psychischer Grundbedürfnisse. Also wenn meine Grundbedürfnisse erfüllt worden sind, dann entsteht ein gutes, ein stabiles Selbstwert. Wenn die Grundbedürfnisse versagt worden sind oder nicht ausreichend erfüllt worden sind, dann entsteht ein brüchiges, ein niedriges Selbstwert. Beziehungsweise korrekter ist der Begriff Selbstwertempfinden.
Fühlt mich deine Hand. glaubst an mich, traust mir Besuch, forderst mich heraus. Liebe ist ein Wasserfall auf meinem wüsten Sand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich deine Hand. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Wind ist Herr, wie in meinem Leben. Geist ist Herr, wach das Feuer an. Kraft gegeben, Geist des Herrn, sei mein Rückenwind, Wind des Herrn, wie in meinem Leben, Geist des Herrn, fang das Feuer an, Wind des Herrn, hast du mir Kraft gegeben.
Wir hörten das Lied von Martin Pepper, Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Und nun wird die Psychotherapeutin Frau Dr. Anna Beraldi im zweiten Teil zum Thema den Selbstwert verstehen sprechen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn zum Thema des Selbstwertes.
Je nach Literatur finden wir eine unterschiedliche Anzahl von psychischen Grundbedürfnissen. Das Modell von Ryan und Dacey, also die Selbstbestimmungstheorie, fokussiert 3 Grundbedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach Bindung, Kompetenz und Selbstbestimmung. Und es besagt also, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind, dann erlernt das Kind bestimmte Regeln oder Glaubenssätze und versucht dann diese Glaubenssätze dann danach zu leben oder zu kompensieren. Also zum Beispiel, wenn das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Liebe, Zugehörigkeit, Freundschaft, angenommen sein, und wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wurde, frustriert wurde, entsteht beim Betroffenen der Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Das Bedürfnis nach Kompetenz, das sich darin zeigt, in Form von Erfolg, von Leistung, Anerkennung, Bewunderung. Das lernt ja ein Kind, wenn die Eltern es loben. Dann merkt ein Kind, oh, ich kann was. Und es fühlt sich gut an. Und das bezieht das auf sich. Wenn ich was kann, dann bin ich gut. Wenn dieses aber frustriert worden ist, dann entwickelt das Kind ganz unbewusst den Glaubenssatz, Ich bin nicht gut genug, ich bin unfähig. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Autonomie, was mit Kontrolle, Freiheit zu tun hat, wenn das frustriert worden ist, dann entwickelt das Kind die Überzeugung, dass es Eigenentscheidungen nicht trauen kann. Ich darf nicht tun, was ich will. Ich muss tun, was die anderen von mir verlangen. Also es hat gelernt, dass er sich anpassen muss, dass er sich unterwerfen muss, dass sein eigener Wille nicht zählt, nicht wichtig ist. Also diese erlernten Glaubenssätze, ich bin nicht liebenswert, ich bin uninteressant, ich werde nicht gemocht oder ich bin nicht gut genug, ich kann nichts, ich bin ein Versager oder ich kann mich nicht auf mich selbst verlassen, ich brauche die anderen, ich bin abhängig. Die sind an sich nicht das Problem, sondern das Problem ist die Art und Weise, wie das Kind dann darauf reagiert. Die Reaktion, dass das Kind diese Glaubenssätze so nicht stehen lassen kann, ist ganz normal, weil diese Sätze ja wiederum eine Bedrohung darstellen. Denn wenn ich nicht liebenswert bin, wenn ich glaube, oder wenn dieser Glaube, ich bin nicht liebenswert, wenn das die anderen auch so sehen, wenn das die anderen auch so glauben, dann stellt das eine Bedrohung dar. Denn wir sind soziale Wesen, wir sind auf Kontakte angewiesen, wir sind auf Dazugehörigkeit angewiesen. Wir können nur in der Gruppe überleben, früher materiell deutlich mehr als jetzt, aber emotional sind wir auf ein gutes soziales Miteinander angewiesen. Das heißt, wir sind bedacht, uns zu schützen, indem wir den anderen nicht merken lassen, wie wir uns fühlen, was wir von uns denken. Das dürfen die anderen auf gar keinen Fall genauso denken, weil das wäre ja eine Bestätigung und das wäre ja existenziell, emotional existenziell für uns und unser Niedergang. Deshalb entstehen Bewältigungsmechanismen, Bewältigungsstrategien, die als Kind das Überleben sichern, die als Kind einen Kompensationsversuch darstellen. Wie ich vorhin sagte, ein Kind übernimmt die Verantwortung, dass die Beziehung zu den Eltern funktioniert, denn sie muss funktionieren. Also sind diese Bewältigungsstrategien, solange die Abhängigkeit besteht, meistens auch funktional, zielführend. Als Erwachsene sind diese Überlebensregeln, diese Bewältigungsregeln nicht mehr hilfreich. Aber sie sind so verinnerlicht, so automatisiert, dass wir das meistens gar nicht merken, sondern wir merken es am Ergebnis, nämlich entweder körperlich-psychische Symptome oder Konflikte. Oder dass wir in unserem Leben nicht weiterkommen, ja, dass wir dann zu Frustration, Unzufriedenheit, ja, weil diese Regeln eben im Erwachsenenalter nicht mehr angemessen sind und dann zu Konflikten in unserem Umfeld oder zu Unzufriedenheit oder eben zu psychosomatischen Symptomen führen. Und diese Bewältigungsstrategien, die gehen in zwei Richtungen. Wir können, um uns zu schützen, im Grunde nur entweder angreifen oder fliehen. Dann gibt es noch eine dritte Strategie, nämlich wenn Fliehen und Angreifen nicht möglich sind, dann erstarren wir. Das ist der Todstellreflex. Also wir haben Angriff, Flucht und Todstellreflex. Diese Bewältigungsstrategien, ein wesentlicher Aspekt bei der Auseinandersetzung mit dem Selbstwert ist der Aspekt der korrigierenden Erfahrungen. Die Bewältigungsstrategien, die waren während der Kindheit hilfreich zielführend. Im Erwachsenenalter passen sie nicht mehr und sie hindern uns daran, korrigierende Erfahrungen zu machen. Das möchte ich an einem Beispiel festmachen. Zum Beispiel im Umgang mit Fehlern. Keiner von uns macht gerne Fehler. Und je nachdem, wie das Umfeld reagiert und je nachdem, welche Prägung ich mitbringe, reagiere ich mehr oder weniger stark mit Enttäuschung, mit Scham. Und es geht darum, dass ich als Erwachsener lerne, dass ich diese Gefühle von Enttäuschung, Scham aushalten kann und dass ich mich nicht schützen muss, dass ich also die Erfahrung mache, dass ich mit meiner Scham, trotz meiner Scham, wenn ich sie zulasse, mich nicht davor schütze, indem ich sie wegdränge, indem ich überkompensiere, dass ich trotzdem gemocht werde, dass meine Kollegen, mein Vorgesetzter trotzdem zu mir steht, dass ich trotzdem geliebt werde. dass ich trotzdem etwas kann, weil viele andere, in vielen anderen Bereichen gelingen mir die Aufgaben. Und dadurch mache ich eben eine differenzierte Erfahrung, dass Fehler nicht bedeutet, dass ich gar nichts kann, nicht bedeutet, dass ich schlecht bin, dass ich nicht mehr geliebt werde. Und dass ich als Erwachsener unangenehme, belastende Gefühle aushalten kann. Und das hat viel mit Emotionsregulation, mit Emotionssteuerung zu tun. Und das ist auch etwas, was man üben kann, wo man sich Fähigkeiten, Strategien aneignen kann. Aber das kann man erst, wenn man es zulässt. Wenn ich diese Gefühle immer wegdränge, dann kann ich diese Erfahrung nie machen, dann kann ich das nie üben. Also diese drei Säulen der Gedanken, ich nenne das gern Gedankenpflege, ne, Veränderung der Gedanken in gute Gedanken, in heilsame Gedanken. Also erkennen, welche Glaubenssätze sind sozusagen Giftsätze und dürfen, sollen geändert werden in positive Glaubenssätze, in Mutmachsätze, in adäquate, angemessene Bewertungen der Situation und der eigenen Person. Die Balance der Bedürfnisse und das Zulassen von unangenehmen Gefühlen, das Aushalten, das Steuern von unangenehmen Gefühlen und merken, dass nichts Schlimmes passiert, dass ich nicht in meinem Selbstwert bedroht bin, ne, nicht ausgeschlossen werde. Denn im Grunde ist das immer so die Urgefahr, ausgeschlossen zu werden. Und wenn ich die Erfahrung mache, dass trotz Fehler, trotz eines ungeschickten Verhaltens, ich trotzdem geliebt, angenommen werde und dass ich diese Scham aushalten kann und dass die anderen diese Scham nicht so negativ bewerten, gar nicht so wahrnehmen wie ich. Ja, das ist eine korrigierende Erfahrung, weil da muss ich nicht überkompensieren mit Leisten und besser sein als andere. Ich muss mich nicht kleiner machen, damit ich nicht kritisiert werde. Ich muss nichts ertragen, sondern ich kann mich innerlich frei verhalten. Ja, abschließend möchte ich gerne mit dem Potenzial, das wir Christen haben, nämlich das Wissen um unsere Gotteskindschaft. Denn natürlich machen wir Christen auch schwierige, prägende Erfahrungen. Auch in unserer Kindheit ist nicht alles optimal gelaufen. Auch wir sind Kinder unserer Zeit und je nach sozialen Umständen hat das auch eine Auswirkung auf die Interaktion der Bezugspersonen mit dem Kind, auch in einem gläubigen Umfeld. Das heißt, auch wir haben unsere Verletzungen, unsere Prägungen, unsere Verwundungen. Wenn wir uns aber bewusst machen, auf was für einem Fundament wir stehen, und wenn wir dieses Fundament noch viel mehr, viel transparenter, viel, viel bewusster in unserem Herzen und in unserem Kopf tragen, nämlich, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir noch bevor wir waren, dass auf uns, bevor wir waren, der liebende Blick Gottes ruht, dass er uns bei unserem Namen genannt hat, noch bevor wir waren, dass wir die Würde der Kinder Gottes haben, dass das natürlich das beste Fundament ist für unseren Selbstwert, für den Blick, den wir selber auf uns haben. Ich finde, es gibt eine Übung von den Impact-Techniken, die das sehr schön verdeutlicht. Und damit würde ich dann auch abschließen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 100-Euro-Gutschein. Und dieser 100-Euro-Gutschein, der wird zerknittert, der wird zerknüllt. Auf diesen 100-Euro-Gutschein wird getreten und gestampft und da kommen Flecken drauf. Wie viel ist dieser 100-Euro wert, nachdem er so zerknittert und beschmutzt worden ist? Er ist immer noch 100-Euro wert. Er war davor 100-Euro wert, als er noch glatt und neu und schön war. Und er ist immer noch, auch danach, auch wenn er Falten, wenn er Flecken trägt, ist er immer noch 100-Euro wert. Und das trifft auch uns zu. Unsere Würde, unseren Wert als Kinder Gottes, die Würde als Kinder Gottes, die kann uns keiner nehmen. Egal, welche Verwundung wir tragen, welche Verletzungen uns zugefügt worden sind, egal wie mit uns umgegangen worden ist. Die Bezugspersonen während unserer Kindheit, aber auch im späteren Verlauf des Lebens, Freunde, Kollegen, Nachbarn, Partner, egal wie mit uns umgegangen worden ist, egal welche Verletzungen wir tragen, egal welche Wunden wir tragen, wenn wir uns immer wieder besinnen, wer wir sind und wofür wir berufen sind, glaube ich, dass uns das hilft, in unserem wahren Selbstwert zu ruhen und uns nicht abhängig zu machen von Äußerem. Und dann können unsere Wunden auch heilen, wenn wir uns eben öffnen für den lieben Gott, lieben Blick Gottes, für die Würde der Gotteskindschaft. Wenn wir uns immer wieder davon füllen, wenn wir immer wieder den Liebestank von Gott füllen lassen, dann ist das die beste Voraussetzung, das beste Fundament für alle Widrigkeiten des Lebens. Und zu merken, dass unser Selbstwert zunächst mal etwas ist, was uns geschenkt wird von Gott, dass wir Beschenkte sind, gewollte Beschenkte von Gott. Und dass das uns innerlich frei macht von allen Widrigkeiten des Lebens. Wir Menschen sind nun mal beschränkt, verletzlich, vulnerabel. Und deshalb sind auch unsere Beziehungen verletzlich, vulnerabel. Auch die besten Eltern machen nicht alles richtig. Und das kann Verletzungen, Prägungen hinterlassen. Aber zu wissen, dass wir geborgen sind in Gottes Hand, der unser liebender Vater ist, dass wir einen allmächtigen Vater haben und dass wir von Gott alles erwarten können und dass alles zum Guten gereicht. Also wenn wir das in dieser Perspektive, in dieser Einheit mit Gott, können wir vor Selbstwert nur sprühen und ein gutes Vorbild sein, gerade in dieser Welt, die wirklich Bekehrung und Umkehr notwendig hat. In diesem Sinne möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse bedanken und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Vielen Dank.
Ein großes Vergelt's Gott, liebe Frau Dr. Beraldi, für Ihre wertvollen und stärkenden Gedanken. Und danke, Frau Beraldi, dass Sie einen Moment Zeit für Radio Gloria gefunden haben und mit uns den Fragen des Selbstwertes nachgegangen sind. Wir wünschen Ihnen für Ihre weitere Tätigkeit viel Segen und Freude und wir freuen uns auf den nächsten Beitrag von Ihnen, Frau Dr. Beraldi. Deo gracias und alles Gute. Selbstwert verstehen, das war das heutige Thema mit Frau Dr. Anna Beraldi. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen natürlich einen gesunden Selbstwert mit dem reichen Segen Gottes. Piezi Gott, Ihre Andrea Marti.